Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die Turnschuh-Obsession im Blick der Forschung. Von Kim Kindermann.
Ich war 14, fühlte mich, als müsste ich jemand ermorden. Für ein frisches Paar, Größe 42, Herr Jordan. Adidas Torschen, Inzo, Reebok, Pump und Puma Disc. Ich dachte nach dem ganzen Tag, welcher Sneaker cooler ist.
Wann ging das los mit den Sneakern? 2017 war das, ein Donnerstag im April, 15.30 Uhr, daran erinnere ich mich genau. Der Anruf, aufgeregt, mein Sohn, der bis dahin Klamotten und Schuheinkäufe eher überflüssig fand. Mama, du musst kommen, sofort, es gibt dir die super Gelegenheit. Ich stehe schon an, komm schnell bitte. Die Gelegenheit war, kauf zwei Paar Sneaker für den Preis von einem. Ich also hin. Und da stand Nelson und mit ihm 300, 400 andere, fast ausschließlich junge Männer. Zappelnd die Straße entlang bis zur nächsten Kreuzung und warteten auf Einlass in den Sneakerladen. Wahnsinn schon das. Und im Laden selbst, das sprengte alles.
90 Gras Päckchen per Pieper, dann hatte ich genug und konnte sie mir kaufen. Ich beurteile Leute danach, in was für Schuhen sie laufen.
Kopflos stürzten die Jungen von einem Regal zum anderen, von einer Auslage zur nächsten, zerrten, grapschten, probierten an. Ich musste währenddessen auf die gebunkerten Schätze aufpassen, saß zusammengequetscht auf einer Bank, wartete darauf, dass das Kind sich entschied. Auf den Vorschlag von einem befreundeten Vater und mir die Aktion insofern zu nutzen, als dass ja jeder ein paar Sneaker sich aussucht und wir den Deal 2 für 1 dann echt sinnvoll fänden, ernteten wir genervte Blicke. Klar, aus Sicht der Jungs hatten wir Eltern mal wieder nichts gecheckt. Was wir nicht kapierten, was war hier eigentlich genau los?
Seit Monster Cody es sagte, ich bin eigen, trag andere Sneaker als die Mehrheit. Wenn ihr bei Nike fair seid, schenkt ihr mir neue Airflights.
Männer am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Und warum sind Nelson und sein Freund Jonathan mittendrin in diesem Rausch?
Ich fand früher mal Basketballschuhe ganz toll. So habe ich immer Basketball geguckt und habe die Schuhe gesehen. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich möchte unbedingt Jordan haben. Dann musste ich ganz lange warten. Dann habe ich Anfang 7. Klasse meinen ersten Paar Jordan bekommen. Die habe ich immer noch, auch wenn sie mir zu klein sind. Ich will die einfach nicht weggeben.
Auch Nelson sind seine Balenciaga, seine Off-White Zoom und seine Nike Tuned One heilig. Willkommen in der Welt der Sneaker, in der Namen Markenwert haben und Modelle schnell für ein paar tausend Euro gehandelt werden und wo gefühlt jeden Monat ein neuer Schuh auf den Markt kommt.
Ich liebe diese Schuhe, Mama. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr.
Auf der Sneakerness etwa. Der Messe für hippe Turnschuh, die trotz Popkonzertatmosphäre viel mehr von einer Pilgerstätte hat. Unfassbar viele junge Menschen drängen sich durch die Halle. Auffällig viele junge Männer auch hier wieder. Ihnen allen gemein, die Hosen sind umgeschlagen, sodass man ihre Sneaker besser sehen kann. Und sie alle sind auf der Suche nach dem neuesten, dem heißesten Must-Have-Turnschuh der Saison.
Ja, den würde ich direkt haben wollen. Wie viel kosten die?
450.
Ich habe genau so viel Geld, ich will mir die kaufen. Die sind so geil, 44. Entschuldigung, kann ich hier anprobieren?
Ja, kannst du
machen. Aber du kennst ja das Spiel, wie der Dame aufgeht.
Mach ich.
Normalerweise wisst ihr ja, anziehen ist tabu, aber wir machen das nicht. Wir wollen, dass der Kunde auch den Schuh trägt,
ja,
damit auch glücklich hier rausgeht.
Ja, ja, ich hätte
normalerweise
auch nicht gedacht,
dass wir ihn anprobieren darf. Ja, eine 10 ist das verpönt, normalerweise.
Wieso ist das verpönt?
Ja, der Käufer will es als Deadstock haben. Und wenn schon einer das anprobiert hat, verliert er auch am Wert. Deswegen.
Deadstock, Resale, Collabo, Drop. Die Sneakerwelt spricht ihre eigene Sprache. Nicht selten mit sich überschlagenden Stimmen. Tausende drängeln sich in der Kölner Halle an den zahlreichen Glaskästen vorbei, in denen die tollsten, teuersten Schuhe stehen. Ähnlich wie Kunstobjekte aufgebaut. Mit Angaben zu Name, Preis, Fabrikat.
Yeezy ist Jordan mit Travis Scott zusammen. Hier steht der Nike Air Yeezy 2 Red October. Er ist komplett rot, hat einen Reißverschluss, kostet mittlerweile 4.800 Euro. Nicht so mein Schuh, also ich würde dafür nicht 4.000 Euro ausgeben, aber es gibt bestimmt Menschen, die es machen.
Eng an eng geht es weiter, vorbei zu den Verkaufstischen. Darunter überraschend viele Väter mit ihren Söhnen. Joel und Sascha etwa, die extra aus Frankfurt am Main angereist sind.
Mein Kleiner ist ja damit auch aufgewachsen, sag ich mal, mein Sohnemann.
Seit wann besitzt du denn Turnschuhe?
Eigentlich seit ich klein bin. Also mein Vater hat mir damals schon Turnschuhe gekauft, weil die halt gut aussahen und weil die halt sehr bequem waren. Ja, und so habe ich das halt immer dann halt mit in die Jugend genommen und werde es wahrscheinlich auch ins Erwachsene dann nehmen.
Wie viele Turnschuhe hast du schon?
Momentan glaube ich 6. Das sind Adidas NMD Human Race. Natürlich von der Bequemlichkeit sind die halt sehr bequem und ja, die werden halt einfach sehr angesehen, die Schuhe.
Und jetzt haben Sie selber schon wieder was gekauft, sehe ich. Ja, was haben Sie sich denn heute gekauft?
Für mich nicht, für meinen Sohnemann habe ich ein paar Schuhe gekauft.
Schon wieder?
Ja.
Je länger ich auf der Messe unterwegs bin, je mehr ich Sneaker-Fans erlebe, umso mehr frage ich mich, woher kommt dieser Hype? Geht es um Mode, um ungebremsten Konsum? Oder warum sonst haben sich Sneaker, diese Schuhe, die zunächst nichts anderes waren als Sportschuhe, sich zu so einem angesagten Massenphänomen entwickelt?
Ich erkläre immer so, wo ich vor 20 Jahren circa mal angefangen habe zu sammeln, erklärten mich alle für verrückt.
Sergio Muestra ist der Co-Gründer der Sneakerness. Der Schweizer ist, was sonst, selbst leidenschaftlicher Sammler.
Jetzt ist es völlig normal, ein paar Turnschuhe zu haben, weil plötzlich wurde er zu einem Fashion-Symbol. Plötzlich reicht es nicht nur, einen Turnschuh zu haben, sondern man hatte diverse Outfits und dementsprechend auch diverse Turnschuhe jetzt. Und ich sage jetzt auch, beispielsweise bei mir war es mehr wirklich über die Quantität und heutzutage ist mehr die Qualität. Deshalb sind auch die Kids, einfach die Leute sind jetzt eher bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, dafür vielleicht 10 Paar Turnschuhe zu haben. Ich war beispielsweise der, ich wollte alle Farben des gleichen Modells haben, deshalb habe ich etwa 700, 800 Paar zu Hause. Und das hat sich einfach verändert. Aus der Nische ist jetzt eben dieses Fashion-Symbol geworden, ein Statussymbol im Endeffekt.
Ist es also das? Geht es darum, ein Statussymbol zu tragen? Wollen vor allem junge Männer mit dem Schuh zeigen, schau her, das bin ich?
Als Statussymbol wird ein Objekt bezeichnet, das den gesellschaftlichen Stand oder sozialen Status seines Besitzers oder Trägers zum Ausdruck bringt oder zum Ausdruck bringen soll. Die Symbolik entstand in analphabetischer Zeit, wodurch Pikto oder Hierogramme auf einen Statusträger aufmerksam gemacht wurde. Ein Statussymbol ist umgekehrt ein Indikator für den gesellschaftlichen Status eines Menschen. Dabei kann es um den Status hinsichtlich gesellschaftlicher Wertvorstellungen, Einkommen, Ansehen, Bildung, Bekanntheit und so weiter ebenso gehen wie um die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Wikipedia 2019.
Der Sneaker als Wert. Dazu passt natürlich, dass auf Plattformen wie StockX.com Sneaker wie Wertpapiere gehandelt werden. Wie überhaupt der Resale, also der Wiederverkauf besonders gefragter Schuhe, ein wichtiger Faktor in diesem Spiel ist. 2009 zelteten Hunderte von Menschen überall auf der Welt vor Turnschuhläden, als der Air Yeezy auf den Markt kam. In Los Angeles sogar schon 5 Wochen vor dem eigentlichen Verkauf. Denn schon kurz nach einem solchen Verkauf steigt der Preis eines Schuhs nicht selten um das 4- bis 5-fache. Der Nachbau des selbstschnürenden Turnschuhs, den Marty McFly in Zurück in die Zukunft trug, wurde für über $37.000 verkauft. Das zeigt, Sneaker sagen heute auch etwas über den Geldbeutel junger Männer aus.
Das ist der McFly Nike. Also er kann genau das gleiche, was er in den Filmen kann. Du brauchst ihn gar nicht mehr schnüren. Du drückst an die Seite und der wird automatisch fest in deinen Fuß geschnürt und du kannst es alles einstellen per Handdruck, was sehr cool ist. Er hat auch die Technologie von den Astronauten irgendwie, dass der besonders weich sein soll und so. Wäre auch in so einem Traumschuh.
Frozen.
Nee, die heißen Lemon, Easy Lemon.
Andächtig blättern Jonathan und Nelson in The Ultimate Sneaker Book, einem goldenen, gebundenen Mammutbuch, das Simon Woody Wood, der Gründer des Turnschuhmagazins Sneaker Freaker, 2018 bei Taschen veröffentlicht hat. Das Buch hat das Zeug dazu, die neue Bibel aller Turnschuhfans zu werden.
Ja, die sind echt gefloppt. Die hat man doch, die haben, wie viel haben die gekostet, als die rausgekommen sind?
250 und die sind auch nicht gestiegen im Preis.
Ich glaube, die sind sogar gesunken, ne?
Auf fast 600 Seiten wird hier alles rund um den Sneaker thematisiert und schnell wird klar, Sneaker nur auf Kohle zu reduzieren, greift zu kurz. Das sagt auch Dr. Jürgen Döring. Er ist der Leiter der grafischen Sammlung und der Plakatesammlung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und er hat als erster in Deutschland eine Kunstausstellung zum Thema Sneaker gemacht.
Sie müssen sich das so vorstellen, dass die, ähnlich wie bei Zigaretten oder Parfums, das Produkt nicht so unbedingt unterschiedlich ist. Dass die Gestaltung, das Design und das Marketing eine ganz wesentliche Rolle spielen in diesen Branchen. Und darum wird da sehr viel Wert drauf gelegt, sehr, sehr gute Designer gefragt, tolle Fotografen herangeholt, ganz teure Sportler bezahlt, die sich mit einer Marke dann fotografieren lassen, sodass insgesamt einfach etwas sehr Einmaliges und Interessantes zustande kommt.
Sneaker Design für schnelle Füße lockte 2016 mit 250 Exponaten, darunter 120 von berühmten Sportlern getragene Turnschuhe und Werbeplakate aus aller Welt ins Museum. Gekommen nach Hamburg sind auch damals vor allem junge Männer.
Das fand ich am schönsten an den Besuchern. Das waren dann wirklich oft junge, schwarz gekleidete Männer. Und die gingen da so wippend durch die Gegend, waren in 10 Minuten durch, setzten sich hin und datteln am Telefon. Das war ein Besucherverhalten, das ich so noch nicht erlebt habe. Also die kannten gar nicht, wussten gar nicht, wie mache ich das eigentlich im Museum. Ich nehme das zur Kenntnis, finde das toll und das wird dann gepostet. Das war wirklich kein Museumspublikum, das da kam.
Gekommen aber sind sie. Sie haben geschaut und die Marken bewundert, die im Kampf um Käufer immer mehr auf cooles Image und hippes Design setzen. Und dabei auch immer öfter junge Künstlerinnen und Künstler engagieren.
Das gibt zum Beispiel einen Marcelo Schulz, das ist ein Brasilianer, ein junger Illustrator. Der hat eine Serie so auf eigenen Antrieb gemacht, die hieß We Love Kicks. Und da hat er aus Turnschuhmaterialien am Rechner praktisch wie genäht, und zwar Totenschädel, entstehen lassen. Und faszinierend, wie er das gemacht hat. Und solche Bilder hat Nike dann aufgekauft und in der Werbung eingesetzt. Oder es gab ein ganz berühmtes Plakat und St. Wayne zeigt den sehr ruppigen englischen Fußballspieler Wayne Rooney. Oberkörper nackt, ausgebreitete Arme und über diese Gestalt das englische Rote Kreuz wie Blut verschmiert gemalt. Den Körper weiß darunter. Das war ein sehr, sehr starkes Motiv und das ging auch in der Presse dann rund um die Welt.
On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them.
Der nackte Oberkörper, die gespreizten Arme. Es war der US-amerikanische Basketballspieler Michael Jordan, den sie Air nannten, weil er so hoch sprang, so hoch, als könne er fliegen, der mit dieser Art Werbung 1984 den Anfang machte. Wings hieß das Plakat und es schrieb Sneaker-Geschichte.
Da steht er mit ausgebreiteten Armen, fast wie Christus am Kreuz. Also die Analogien wurden damals auch gezogen. Unten steht dann drauf Wings und ganz klein unten rechts in der Ecke das Nike-Logo mit dem Just Do It.
Mach es einfach. Vielleicht wollen sie das, die Jungs und jungen Männer. Und ihre Sneaker sind Sinnbild dafür. Ich mache, was ich will und wann ich es will. Der Sneaker, der letztendlich auch heute nichts anderes ist als ein Lauf-, Basketball- oder Turnschuh, steht für ein lässiges Lebensgefühl im Alltag. Aber gerade und vor allem auch im Arbeitsalltag. Der Casual Friday steht dafür, dieser Tag, an dem Büroangestellte explizit ihre private Seite zur Schau stellen sollen. Heute geht das weiter tiefer, nach dem Motto, ich kann es mir leisten, Sportkleidung zu tragen, immer. Der Sneaker verkörpert ein Leben, in dem alles fließt, frei ist von Zwängen und der Spaß an erster Stelle steht. Anders als der Lederschuh, der Durchschnittsspießer. James Dean trug Turnschuh, Elvis Presley auch. Oder man denke nur an Joschka Fischer, der sich 1985 im weißen Turnschuh zum hessischen Landesminister vereidigen ließ. Bis heute stehen Sneaker damit auch für Abgrenzung von einem bestimmten Erwachsenwerden. Anders gesagt, wer jung ist und angesagt, der trägt Sneaker. Es geht dabei immer aber auch um das Spiel mit Identitäten, sagt Hans-Christian Dani. Er ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem zum Thema Mode und Uniform.
Ich dachte immer, Mode wäre auch gerade dazu da, spielerisch mit dem, man hat ja nun mal irgendeine Identität, damit umzugehen. Also, dass ich gerade nicht unbedingt mich so anziehe, dass ich arm bin, sondern weil ich arm bin, ziehe ich mich reich an. Oder auch genauso andersrum. Da gibt es ja unterschiedlichste Bewegungen, also wenn man jetzt von Klassenidentität spricht. Genauso weiße Mittelklasse-Kinder, die sich anziehen wie schwarze Ghetto-Kids. Das sind ja alles Spiele mit Identität. Jemand anders zu sein, sich auch vielleicht gerade aus seiner Identität herauszuträumen, das löst ja auch häufig das Begehren gegenüber Kleidungsstücken aus, weil man hofft, wenn ich diese Schuhe hätte, dann wäre ich nicht mehr diese blöde Identität, die ich vielleicht bin, sondern könnte mal auf der Straße herumwandern als ein anderer.
Darum kill ich Beats, wo du herkommst, beten Kids für den nächsten Jordan. Wo ich herkomm, beten Kids für den nächsten Morgen. Erreiche Herzen mit den Worten, keine Angst vorm Tod, so als wäre ich schon tausend Male gestorben.
Jemand anderer sein, ein erfolgreicher Sportler wie Michael Jordan etwa, dessen Air Jordan bis heute Kult ist. Die Kombination Sportler für Schuhmarketing einzusetzen, ist alt. Schon Converse, deren erster Basketballschuh 1917 auf den Markt kam, benutzte diesen Dreh. 1921 verpflichtete das Unternehmen den Basketballer Chuck Taylor. Und Chuck, so heißt dieser Schuh bis heute, der übrigens einer der erfolgreichsten Sneaker der Welt ist.
Okay. Walking down the street with my fresh, 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 sneakers on my feet and I feel good. Said I feel good.
Gleichzeitig setzte sich der Begriff Sneaker immer weiter durch, weil Turnschuhe anders als Lederschuhe durch ihr Material leicht sind und ihre Gummisohle das Anschleichen ermöglicht. To sneak eben. Und das ging immer besser, je mehr sich die Turnschuhe selbst veränderten. Stabiler am Fuß, weicher in der Sohle, sicherer im Halt. 1984 etwa kam der Micro-Pacer in die Sohle, der Sportlern Daten über ihre Leistung gab. Genauso wie die transparenten Air-Dämpfungseinheiten. Ein Name, der eng verbunden ist mit dieser Entwicklung, Tinker Hatfield. Selbst ein ehemaliger Sportler. 1987 fing der studierte Architekt an, mit Michael Jordan zusammenzuarbeiten. Der Beginn einer Ära. Der Air Jordan 3, ihr erster gemeinsamer Schuh, kostete damals $100. Heute muss man für das Original sagenhafte $5.000 hinblättern.
Okay.
Kunstmarktpreise, sagt Dr. Jürgen Döring.
Ja, es werden irrationale Preise gezahlt. Es wird spekuliert damit. Also die Kids, die da kampieren, sind ja oft solche, die dann 2 Wochen später alles im Internet zum höheren Preis verkaufen. Ja, man versucht ja immer, sich zu verbessern. Aber das machen auch Kunstsammler, überhaupt Sammler, nicht? Dass sie etwas hergeben, um was Neues zu bekommen, zu tauschen, um bestimmte Bereiche zu vervollständigen. Das geht Richtung Kunsthandel, ja.
Diese Jungsbegeisterung für Sneaker hat natürlich gewisse Ähnlichkeiten zum Briefmarkensammeln. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Idee von Mode. Da geht es darum, der Erste zu sein, der Schnellste zu sein, genau eben zu jagen und zu sammeln. Und das ist auch vielleicht so ein Versuch der Annäherung. Also Mode war ja nun fast 200 Jahre kein Phänomen der Männer. Und plötzlich sind ja durch eine vielleicht gewisse Feminisierung des Kapitalismus Männer auch viel mehr der Bewerbungssituation ausgesetzt.
Mädchenmänner nennt Hans-Christian Dani sie. Anders als der bürgerliche Mann, der Mode geradezu zwanghaft ablehnte, in Ablehnung zum modebewussten Adel der Vorrevolutionszeit, zieht sich der Mädchenmann gerne modisch an.
Jetzt plötzlich müssen sich Männer für Mode interessieren. Das war ja sonst eher so eine Nischenangelegenheit, eher für Homosexuelle oder für Randgruppen oder die Bohemen. Ja, und dann macht man das vielleicht teilweise auch über das, was man so kann und macht das so ein bisschen ähnlich wie Briefmarken sammeln.
Der Erste sein, jagen, sammeln. Und tatsächlich schaut man sich eine Untersuchung des Research Center for Financial Services der Steinbeis Hochschule Berlin an, lernt man schnell, es sind vor allem Männer, die gerne sammeln.
Im Hinblick auf die soziodemografischen Merkmale unterscheiden sich Sammler von Nichtsammlern dahingehend, dass sie überwiegend männlichen Geschlechts sind. Darüber hinaus verfügen Sammler über große finanzielle Mittel, Einkommen und Anlagevermögen. Im Hinblick auf die Altersstruktur und den Berufsstand ergeben sich dagegen keine signifikanten Unterschiede. Bei der Analyse der Persönlichkeitsmerkmale fällt auf, dass Sammler sich dadurch auszeichnen, dass sie besonders kommunikativ und aufgeschlossen gegenüber neuen Erfahrungen sind. Sie schätzen sich als kreativ ein und verfügen über ein ausgeprägtes Selbstvertrauen sowie einen hohen Grad an Optimismus. Sammeln. Im Spannungsfeld zwischen Kapitalanlage und Leidenschaft. Überblick, Charakterisierung und Motive des Sammelns.
Kommunikativ, aufgeschlossen, kreativ. Die Studie ergab außerdem, dass von den bundesweit über 23 Millionen Sammlern die meisten das aus Spaß machen. 55% der 5000 Befragten gaben dann noch an, dass sie aus Gründen der Schönheit und Ästhetik das jeweilige Objekt sammeln. Und sie sammeln, so das Fazit der Studienleiter, aus Leidenschaft. Obsessive, starke Begeisterung, die schlägt einem tatsächlich auch auf der Sneakerness entgegen.
Ich besitze wahrscheinlich so 50 bis 60 Paar.
Und die ziehst du dann auch an oder sammelst du die richtig?
Also ich sammle, aber ich ziehe auch alles, was ich gesammelt habe, definitiv an. Und ich bin niemand, der seine schönen Schuhe einfach im Schrank stehen lassen kann.
Also mein Lieblingsschuh ist der Nike Off-White Chicago. Der liegt aktuell bei 3000 Euro. Ist halt rausgekommen, es sagte noch ein bisschen niedriger, 800 bis 1000. Da habe ich halt früh zugeschlagen und jetzt halt eine gewisse Wertentwicklung mitgenommen. Das finde ich immer klasse, so, wenn man halt nicht wirklich Geld verliert und trotzdem seinen Lieblingsschuh tragen kann.
Ich habe mir den Off-White Zoomfly geholt in Triple Black. Ich bin überglücklich, hat mich 350 Euro gekostet, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Rechnung, Beutel, alles dabei. Ich bin einfach mega happy.
Wollte man das Gehörte in die Studie der Steinbeis Hochschule Berlin einordnen, gehören Sneaker-Sammler wohl am ehesten zum Sammlertyp Ästhet. Eine von insgesamt 4 Sammeltypen, neben dem Hobbysammler, dem Investor und dem Exzentriker, die Forscher benennen.
Für den Ästhet steht die Schönheit des Sammelobjekts im Vordergrund. Sobald er ein Sammelobjekt entdeckt, das ihm gefällt, ist er bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen. Geld spielt für diesen Sammlertyp eine untergeordnete Rolle. Der Anteil der Ästheten beläuft sich auf 7%. Sammeln. Im Spannungsfeld zwischen Kapitalanlage und Leidenschaft. Überblick, Charakterisierung und Motive des Sammelns.
Zum Sammeln gehört aber immer auch das Element des Jagens. Genau das bedient die Sneakerbranche perfekt, sagt Hans-Christian Dani. Ihr liebstes Mittel, der Drop.
Der Drop heißt eigentlich nur der Moment, in dem etwas auf den Markt kommt. Und es wird versucht, eine Aufregung darum herzustellen. Und es kommt dann am Samstag um 11 oder bei Supreme, die das am allerstärksten als Geschäftsmodell abgeschöpft haben. Es ist dann der Donnerstag um 12 Uhr und plötzlich steht wieder so ein ganz, ganz großer Nachfrage nach einem einzelnen Produkt. Die Textilindustrie hat ja im Ganzen das Problem, dass sie viel zu viel produziert und gar keine Nachfrage hat. Und über diese Drops hat man es geschafft, wieder so ein Begehren herzustellen, dass Dinge gleich im ersten Moment gekauft werden, weil sie limitiert sind und weil man gemeinsam darauf wartet.
Marketing trifft auf Jägerinstinkt und ist dank Internet weltweit abrufbar.
Ich habe das eigentlich auch über Instagram, so ist meine Liebe zu Supreme entstanden, wenn ich so sagen darf. Da habe ich ein Bild gesehen, wie ein Junge in einem Container saß, glaube ich, mit einem Boxlogo Supreme Hoodie. Und dann habe ich halt mal gegoogelt Supreme. Bin auf den Online-Shop gegangen, habe gesehen, dass da echt viele Sachen sind, die ich auch extrem hübsch finde. Und ja, jetzt setze ich immer jeden Donnerstag von meinem Handy, weil jeden Donnerstag um 12 Uhr Supreme neuen Drop ringt mit neuen Klamotten.
Diese Limitierungen, und das ist ja generell im Leben so, wenn du für was kämpfen musst, sei es für ein Produkt, sei es für die Liebe, was auch immer, dann gibst du eigentlich noch mehr Gas. Also du wirst das einfach haben.
Und schon treffen sich der 16-jährige Jonathan und der 37-jährige Sergio Moestra in ihrer Leidenschaft. Ungeachtet des Altersunterschieds und aller psychologischer Marketingtricks, die sie mitunter durchschauen, sind sie damit nicht nur Teil der Ästheten unter den Sammlern, sondern auch Anhänger einer Subkultur. Ey yo, who wear it all? I'm a Adidas freak. Mochi, 1000
pair, sneak freak. Real fly physique, that'll look here. Fat watch, live footwear. Sneaker cool sind, hat natürlich mit Hip-Hop zu tun und mit der ganzen afroamerikanischen Kultur. Und da hat es natürlich eine bestimmte Rolle, weil das ist auch ein Statussymbol gewesen, so ganz neue, toll aussehende Sneaker zu haben, weil Mode oder auch eine bestimmte Form der Hochstapelei in der afroamerikanischen Kultur eine große Rolle gespielt hat und dadurch auch für Hip-Hop eine große Rolle gespielt hat, weil alle anderen Prestigegüter wegfielen. Also im Unterschied zu den weißen Kids hat man nicht mit 16 ein Auto, was man vom Papi ausleihen konnte. Und man konnte nicht irgendwie zu dem Haus führen. Deswegen hatte man halt einfach die allerbeste Kleidung und die allerbesten Sneakers.
Jede Subkultur verfügt über ihren eigenen Stil, der sich aus folgenden drei Komponenten zusammensetzt und Rückschlüsse über die Intensität der Bindung der Mitglieder sowie die Position zu den herrschenden Wertmaßstäben zulässt. Image, äußeres Erscheinungsbild. Haltung, körperlicher Ausdruck. Körpersprache und Jargon, spezielles Vokabular oder Slang. Quelle, Universität Linz.
Letztendlich heißt Subkultur, wir wollen eure Normalität nicht, schreibt Hans-Christian Dani in seinem Buch MA1 Mode und Uniform. Subkulturen haben schon immer eine Faszination ausgeübt und dienten gerade in der Mode als Inspirationsquelle. Indem man sie imitiert, macht man sie einer breiten Masse zugänglich.
Zum einen ist es natürlich immer wieder diese Bewegung, dass etwas am Anfang einer Mode eine Abweichung darstellt. Also etwas, was die anderen erstmal irritiert. Dann wird entweder gesagt, naja, das ist halt irgendwie ein schräger Vogel und wird dann als Abwegigkeit abgetan. Oder diese Abweichung entwickelt so eine Suggestivkraft, dass man sich in so einem langsamen Annäherungsprozess, dann folgen vielleicht erstmal ein paar andere und machen das nach und dann plötzlich abends ganz, ganz viele nach. Und dann wird es natürlich wieder zu etwas Uniformen.
Und so wären ohne die schwarzen Hip-Hopper, in deren Videos aus den 1980er Jahren noch heute die Trainingsanzüge, die fetten Goldketten und die Turnschuhe ins Auge springen, der Sneaker wohl heute nicht das, was er ist. Symbolisch dafür stehen Songs wie der von Run DMC My Adidas aus dem Jahr 1986. We make a good team, my Adidas and me, heißt es da. Mein Adidas und ich, wir sind ein gutes Team. Deutlicher geht es wohl kaum noch. Mein Schuh und ich. Identifikation pur. Das, was früher der Popstar selbst war, ist jetzt der Schuh. Oder vielleicht doch der Schuh des Popstars. Bestes Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit zwischen den großen Sportschuhherstellern und dem Musiker Kanye West. Geniales Marketing, auch das. Prominenter Nicht-Athlet trifft Sportmarke. Ein Traum, wie der Musiker selbst in einem Interview über seine Zusammenarbeit mit Adidas sagte.
Diese Partnerschaft zeigt, dass jeder, der einen Traum hat, grenzenlos träumen kann.
Kanye West, der anders als viele seiner Rap-Kollegen aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammt, versteht vielleicht auch gerade deshalb das Spiel zwischen Traum und Kommerz so gut. Während andere auf der Straße abhingen, war ich in der Mall shoppen, kommentierte er diesen Unterschied einmal und riss eine Grenze ein. Streetwear wurde Fashion. Und so sind heute Beyoncé, Rihanna, Travis Scott, Miss Elliott, Pharrell Williams gefeierte Werbeträger der Branche.
Irgendjemand sagt, du bist keiner von vielen. Four Seasons Suite kostet 3-4 Riesen. Treffpunkt bei Gucci, Rodeo Drive. Sie hat Krokolade auf den Heels, Hautfarbe, oh, Rio Eis.
Und jetzt also kommen die weißen Mittelschicht-Kids und ahmen ihre Idole nach, kopieren deren Codes und Regeln, tragen deren Mode. Verbannen den Lederschuh und damit die Elterngeneration aus ihrem Leben. Hochstapelei, wie Hans-Christian Dani es nennt, auch das.
Und natürlich hat es im Moment auch viel zu tun mit dieser Gleichzeitigkeit von deutschem Gangster-Rap, der irgendein Abenteuer verspricht, was ein sehr behütetes Leben nicht hergibt. Das macht ja wohl viel von der Attraktivität aus. Dass es auch eine Abenteuerlichkeit da drin versprochen wird, die sich vielleicht aus den meisten Leben doch ganz schön zurückgezogen hat in einer überbehüteten und hochüberwachten Gesellschaft.
Sneaker sind damit ein Versprechen. Sie stehen für die Abweichung. Aber sie stehen nicht nur sinnbildlich für die Sehnsucht nach Abenteuer. Sie sagen auch viel über den Wunsch junger Männer aus, einer Gruppe anzugehören, dazu zu gehören.
Klar, das ist auch ganz stark ein Zugehörigkeitszeichen. Wobei Einzelne dann natürlich immer wieder die Lust der Abweichung haben von diesen Gruppen und dadurch neue Moden eigentlich überhaupt erst einbringen. Aber sozusagen die Imitierenden wollen ja zu etwas dazugehören und sich zu etwas bekennen.
Nachahmung, so schreibt Hans-Christian Dani in seinem Buch, wird in der Mode oft als Subjektivierung erlebt. Ein Widerspruch. Denn indem man etwa Sneaker anzieht, die eigentlich alle anziehen, erlebt man sich trotzdem als besonders, obwohl man ja sich eigentlich anpasst und Teil der Masse wird. Die richtig großen Turnschuhhersteller wie Nike und Adidas haben das perfekt verstanden. Ihre Produktion steigt und steigt und damit auch ihre Gewinne.
Pro Jahr werden in Deutschland über 13 Milliarden Euro ausgegeben für neue Schuhe. Produziert werden jährlich weltweit über 24 Milliarden Paar und das war letztes Jahr auch ein neuer Höchstwert. Und damit sehen wir, dass die Sneaker- und die Schuhbranche boomt.
Anton Pieper vom Institut für Ökonomie und Ökumene Südwind. Wann immer es um das Thema Sneaker geht, muss auch er zu Wort kommen, denn die Arbeitsbedingungen in der Schuhbranche sind vor allem eins: schlecht.
Also es ist so, dass die Zustände in der gesamten Schuhindustrie meist schlimmer sind als zum Beispiel in der Textilproduktion. Arbeiterinnen und Arbeiter schuften ohne offiziellen Arbeitsvertrag unter sehr prekären Bedingungen zu einem Lohn, von dem sie meist nicht leben können, also weit entfernt von einem existenzsichernden Lohn. Sie sind nicht abgesichert gegen Kündigungsschutz und sie leisten häufig unzählige Überstunden, die nicht tariflich vergütet werden. Das heißt, Arbeiter, Arbeiterinnen in den wichtigsten Produktionsländern wie China, Indien, Vietnam, Indonesien arbeiten häufig 60 Stunden pro Woche und verdienen halt viel zu wenig.
Dem Hype um Sneaker tut das keinen Abbruch, trotz Fridays for Future und gestiegenem Umweltbewusstsein. Die dazugehörige Werbung vermittelt ständig weiter, du musst immer den neuesten Sneaker haben, den noch keiner vor dir hat. Das kann natürlich schnell zur Obsession werden.
Es ist ja eine sehr bejahende Art und Weise, mit einer Umgebung umzugehen, die einem vor allem Konsum anbietet, die einen ständig dazu auffordert, kauf mich. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit zu sagen, nö, mache ich nicht. Und die andere Möglichkeit ist natürlich einfach zu sagen, naja, ja, ja, klar, mehr, 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 mehr. Und was in diesem Moment von dieser Sneaker-Gier, da geht es ja um vollkommen Überflüssige. Also mehr als drei Schuhe kann man nicht wechseln. Dass man eigentlich diesen Konsumismus so übersteigert und dadurch wieder souverän wird, indem man sich hineinstürzt und das zelebriert.
In Sachen Mode kümmern solche Fakten bislang wenig. Mode lebt vom Überfluss, vom Übertreiben. Ihr Zauber liegt in der Provokation. Und so sind auch die aktuellen Sneaker selbst. Klobig, mit fetten Sohlen, eine Inszenierung ihrer selbst. Ein Lustgewinn an der Oberfläche und gleichzeitig ein Versprechen, dieser eine Sneaker, er lohnt sich.
Turnschuhe und Männer, sieht gut aus, ist bequem und sieht aus, als würde man gar nicht versuchen, cool auszusehen, aber man sieht dabei cool aus.
Yannick Diepenbach, den wir da gerade eben noch gehört haben, stattet mittlerweile sogar seinen Großvater mit Sneakern aus. Ein weiterer Mann also am Rand des Nervenzusammenbruchs. Regie in diesem Feature hatte Roman Neumann, für den Ton verantwortlich war Alexander Brennecke und sprachen neben der Autorin Rosario Bonner.